Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist Sani. Herzlich willkommen heute am 8. Februar 2023, der 767. Folge Verbindete Punkte. Beben, mein heutiger Titel, und ja, aufgrund der aktuellen Geschehnisse in Syrien und der Türkei relativ naheliegend äußerst dramatische Szenen, die wir da weiterhin sehen. Und ja, viele sprechen inzwischen ganz offen von der Endzeit. Ich werde das Thema heute natürlich gleich zu Beginn eingehend behandeln. An dieser Stelle nochmal alles Gute und viel Kraft an alle Menschen, die da in der Türkei sind, die eventuell dort Verwandte haben. Und ja, es zeigt sich mal wieder, dass hier ein Spiel gespielt wird, das die meisten Menschen niemals überblicken können. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass es gerade die Menschlichkeit ist, die hier am Ende des Tages als Sieger aus diesem Spiel hervorgehen kann. Das Wort Spiel natürlich in diesem Zusammenhang für den einen oder anderen nicht besonders passend. Ich benutze das auch nur, um mich da ein bisschen abgrenzen zu können, würde ich mir die Themen alle, die hier behandelt werden, zu Herzen nehmen. Ja, ich denke, ich könnte die Sendung so nicht machen. Nun gut. Ja, wie gesagt, äußerst kritische Zeiten. Ich denke, es kann sehr, sehr gut sein, dass wir hier erst den Beginn von einem gewissen Steigerungen gesehen haben und ja, sind gespannt, wie es weitergeht. Hoffen natürlich hier auch das Allerbeste. Es ist mal wieder der 8. und ja, es gab in den sozialen Medien da gewisse, nicht Befürchtungen, aber Fragestellungen, was denn am 8. Februar passieren würde bis jetzt. Der Vormittag hat sich relativ ruhig entwickelt, ist doch nichts passiert. Allerdings, ja, um das kurz mal zusammenzufassen, wir mal eigene Gedanken machen und so weiter. Schauen wir uns doch mal an, was denn am 8. der letzten Monate jeweils passiert ist. Ich denke, den meisten ist es auch bewusst. Hier haben wir es nochmal kurz zusammengefasst. Wir beginnen im Juli. Der japanische ehemalige Regierungschef Abe stirbt nach einem Anschlag am 8. Juli. Am 8. August war die ja viel zitierte Razzia durch das FBI in Mar-a-Lago, dem Anwesen von Donald Trump in Florida. Am 8. September ist Queen Elizabeth gestorben. Am 8. Oktober wurde die Krim-Brücke gesprengt. Am 8. November ist Sir Evelyn de Rothschild im Alter von 91 Jahren gestorben. Über Dezember gibt es verschiedene Aussagen. Der eine oder andere spricht da vom EBS. Ich sehe da nicht den großen oder die große Meldung. Wir sehen allerdings sehr, sehr klar, was im Januar, am 8. Januar passiert ist. Der Sturm auf das brasilianische Kapitol, der ebenfalls wieder medial um die Welt ging. Also lässt natürlich gespannt abwarten, was hier heute eventuell noch passieren kann. Oder, ja, wie so oft, handelt sich es um einen riesigen Zufall. Mal wieder auch das. Mehr wird sich heute im Laufe des Nachmittags noch zeigen. So, und damit blicken wir in die Türkei. Und ja, wir haben Bilder, die um die Welt gehen. Auch hier ein Foto geht um die Welt. Heißt es hier, Mesut Zanzar lässt seine Tochter nicht los. Ja, es ist ein Foto, das durch Mark und Bein geht, wie gesagt. Auch ich tue mich da wirklich hart über diese Dinge zu berichten, weil es ja einfach Menschenleben sind, die hier vernichtet wurden, ob auf natürliche Art und Weise oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle. Und ja, ein großes, großes Leid, was uns da aus der Türkei, aber auch aus Syrien gezeigt wird und vor allem in den Regionen mal wieder, wo es die Menschen eh schon nicht allzu leicht gehabt haben. Wie gesagt, aus der Sicht eines Mitteleuropäers scheint das alles sehr, sehr weit weg, vor allem wenn es um Erdbeben geht, wo wir hier im Zentrum Europas relativ ungefährdet sind. In Italien sieht es auch schon wieder anders aus, aber ich kann mich jetzt an kein großes, zerstörerisches Erdbeben in Deutschland oder in Österreich, auch nicht in der Schweiz erinnern. Ja, schlimme Bilder. Ich will da wirklich nicht allzu viel herzeigen. Wie gesagt, ich denke, die meisten haben sich da auch schon entsprechend informiert. Wir versuchen das Ganze einigermaßen zusammenzufassen. Kampf gegen die Zeit heißt es hier bei der Tagesschau. Erdbeben in der Türkei und Syrien. Ja, die Zahl der Opfer des Erdbebens steigt noch immer. Ja, die Suche nach Vermissten wird bei eisigen Temperaturen, das kommt natürlich noch dazu, es ist tiefster Winter, immer dramatischer. Für die Türkei kommt internationale Hilfe. Im Bürgerkriegsland Syrien ist es komplizierter. Ja. Die Bild titelt hier: Mehr als 7200 Tote, 31.000 Verletzte, 240 Nachbeben. Also auch diese Nachbebenserie, die wir gesehen haben, durchaus ungewöhnlich. Kommen wir auch später noch darauf zu sprechen. Und hier wird inzwischen ja von mehr als 7000 Toten gesprochen, offiziell. Es gibt Stimmen im Internet, die davon ausgehen, dass die Zahl weitaus höher ist. Also die Zehntausende, 10, 20, eventuell sogar 30.000 erreicht. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es meines Erachtens, glaube ich, auch gar nicht so leicht möglich, da wirklich genaue Zahlen zu liefern. Was wir sehen, ist eine riesige Katastrophe, vor allem für die Türkei, aber auch natürlich für Syrien. Und ja, man fragt sich, ist das alles natürlich, wie gesagt. Da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Wir haben den ein oder anderen Prominenten unter den Toten. Teamkollege vom verletzten deutschen Profi, ein türkischer Torwart, ist bei dem Erdbeben gestorben. Ahmet Eyüp Türkaslan. Ebenfalls unter den Opfern. Ja, insgesamt könnten es 23 Millionen Menschen sein, die durch das Erdbeben zu Schaden gekommen sind. Also auch wenn man nicht verletzt wurde, haben natürlich viele, viele Menschen ihr Hab und Gut, ihre Existenz, ihren Job, ja, große Teile oder kleine Teile, je nachdem, ihre Familien verloren. Und diesen Schaden zu beheben, wird mit Sicherheit Jahre brauchen, gerade wie angesprochen schon, wenn die Regionen eben nicht die allerreichsten sind. Erdogan hat in der Zwischenzeit den Notstand in 10 Provinzen ausgerufen und dann wird ihm allerdings vorgeworfen, durchaus harter Vorwurf, wenn es denn stimmt und wenn es denn stimmt auch, ja, durchaus nicht die feine englische Art, angebliche Luftangriffe in der Nacht. Türkei soll Syrien Erdbebengebiet angegriffen haben. Heftige Vorwürfe gegen die Türkei, trotz des Erdbebendramas mit über 8000 Toten in der Türkei. Und Syrien habe das Land Luftangriffe geflogen. Ja, so, wir bleiben beim Blick aus der Schweiz. Die türkische Börse bricht ein, auch das ja die nächste Folge. Wir sehen viel, viel Zerstörung auch in Industriegebieten. Das sind die Folgen des Bebens für die Schweizer Wirtschaft. Es soll wohl auch, wenn es um gewisse Pipeline-Verbindungen geht, ein durchaus relevantes Gebiet sein, das wir hier sehen. Das Erdbeben in der Türkei schüttelt die Börse in Istanbul gehörig durch. Die Schätzungen der Schäden gehen in die Milliarden. Fabriken stehen still. Werden die Auswirkungen bis in die Schweiz spürbar sein? Das Ganze natürlich aus einem eidgenössischen Blickwinkel betrachtet. Wir haben ja durchaus noch andere Meldungen, die nicht unbedingt für Beruhigung sorgen sollten. IS-Kämpfer fliehen nach Beben aus dem Gefängnis, heißt es hier zum Beispiel, über eine Meuterei in Rajo. Wir haben, um da gleich thematisch ein bisschen beim Thema zu bleiben, erste Forderungen aus Deutschland, die dem noch einen besonderen Touch geben, ich sag's mal so. Außenministerin Baerbock fordert Öffnung der Grenze zwischen Türkei und Syrien. Ja, man möchte auch hier und heute, also ich, nicht zynisch werden. Mir würde natürlich ein entsprechender Spruch auch hier einfallen. Heuchlerin heißt es hier über von der Leyen. Sie erntet einen Shitstorm für Beileidstweet über Türkei und Syrien. Ja, angesichts des Sanktionsregimes der EU gegenüber Syrien halten die User die EU-Kommissionspräsidentin für unglaubwürdig. Ja, bei der Krone aus Österreich heißt es, und da wird nun tatsächlich interessant, wenn es um gewisse Verschwörungstheorien geht, ein Zufallstreffer. Ein Niederländer sagte Erdbeben nahezu exakt voraus. Wenige Tage bevor hier die in der Region die Erde bebte, hat ein Wissenschaftler mit dem Namen Frank Hogerbates eine Vorhersage gemacht. Eine ziemlich passende Vorhersage über das Erdbeben, wo das jetzt relativ schnell ausgelöst werden könnte. Hier heißt es, von ihm, von Frank Hogar Bates. Früher oder später wird ein Erdbeben mit der Stärke rund um 7,5 auf der Richterskala in dieser Region, also Südzentraltürkei, Jordanien, Syrien, Libanon, auftreten. Das Ganze am 3. Februar und am 5. Februar bzw. 6. Februar in der Früh ist es ja dann aufgetreten. Ja, dieser Tweet inzwischen über 50 Millionen Mal angezeigt, was auch hier ja natürlich sehr, sehr klar macht, wie sehr viel Aufmerksamkeit auf diesem Erdbeben liegt, aber auch auf den Theorien, die da nun dahinter stehen. Wir blicken auf die Erdbeben, die in diesem Zeitraum, also am 6. 7. Februar, weltweit aufgetreten sind. Und hier, der ein oder andere sprach schon von einer Erdbebenwelle. Wir haben hier in der Region sehr, sehr viele, aber auch um den Ring of Fire, also von Süd- bis Nordamerika hoch, der asiatische Raum, sehr, sehr viele Erdbeben. Und ja, das ein oder andere kann ich dann auch gleich zeigen. Das Erdbeben in der Türkei war bis Japan spürbar. Und hier heißt es dann schon in diesem Tweet, viele im Netz glauben an HARP, dem Militärprogramm der USA. Fakt ist, so schlimm es jetzt in Teilen der Türkei ist, makaber da ist, wir sind vorerst von der Ukraine-Propaganda verschont. Und ja, eventuell trifft es dieser letzte Satz auf den Punkt. Wir sehen, dass all die Themen, die da in den letzten Wochen und Monaten vorbereitet wurden, aufgekocht wurden, nun medial verschwinden, um ja entsprechend über dieses Erdbeben berichten zu können. Der ein oder andere vermutet hier eine gewisse Ablenkung. So, wir haben weitere Erdbeben gesehen weltweit. Hier noch ein paar Beispiele. In Kasachstan ein Erdbeben der Stärke 5,4, 5,3 in den oder auf den Kurilischen Inseln, die zwischen Russland und Japan liegen. Taiwan wurde ebenfalls von einem Erdbeben erschüttert, als durchaus interessante Gebiete, die wir da sehen. Ähnliches ja, in Griechenland und auch Israel hatte ich eigentlich auch noch dabei. Gut, ja, kann ich jetzt nicht zeigen, aber auch in Israel hat die Erde gebebt, nur nicht ganz so stark. So, in der Türkei hat das ganze Beben natürlich enormen Schaden ausgelöst. So wird zum Beispiel davon gesprochen, dass der Atatürk-Staudamm, der drittgrößte Staudamm der Welt, kurz davor ist. Nein, also hier wird nicht geschrieben, dass er kurz davor ist einzubrechen, aber er scheint wohl tatsächlich beschädigt. Und ja, ein beschädigter Staudamm ist nicht das, was man unbedingt haben möchte. Erinnert ein bisschen an die Story aus China, wo der Staudamm, der Drei-Schluchten-Staudamm ja immer noch intakt ist. So, dann blicken wir auf den Hafen Iskenderun in der Türkei. Auch dort gibt es Bilder über ja, eine völlige Zerstörung. Umgekippte Containerschiffe, nicht Containerschiffe, sondern Schiffscontainer, so ein großes Feuer gab es. Und ja, sehr, sehr viel Zerstörung, die wir da betrachten müssen, muss man fast sagen. Ja, Pipelines habe ich schon angesprochen. Eine Gaspipeline ist nach dem Erdbeben explodiert. Über 630 Tote. Das war noch eine Meldung vom Montag. Ja, das mit den Pipelines ist durchaus interessant, weil es natürlich auch immer im Interesse der Vereinigten Staaten ist, wer wohin Gas bzw. Öl liefern kann. Und ja, eine zerstörte Pipeline könnte eventuell gewisse wirtschaftliche Vorteile für andere Spieler auf dem Markt bieten. Ich deute es mal nur so an. So, wir bleiben aber kurz noch bei der Thematik der Brände und Zerstörungen. Und da hatten wir viel gesehen in den letzten Tagen weltweit. Beliefert auch NATO-Mitglieder, heißt hier Brand bei Drohnenproduzenten für ukrainische Armee. Das Ganze in Riga, in Lettland. Wir blicken nach Deutschland. Schaden bei Großbrand über 200 Millionen Euro. Dort ist das Firmengebäude eines Automobilzulieferers zerstört worden. Wir sehen Ähnliches in den Vereinigten Staaten, in Chicago, wo ein großes Möbellager bzw. eine Möbelfabrik und ein Warenhaus in Chicago zerstört wurden. Und ja, auch ein entgleister Zug sorgte für... Tja, ist er verschwunden. Ja, ich hatte einen Artikel hier vom Fokus, der wohl im Ticker verschwunden ist. Hier ging es um einen umgestürzten Zug in den Vereinigten Staaten ebenfalls. So, und dann haben wir noch die extreme Kälte in den USA, gefühlte minus 78 Grad, das ist natürlich, ja, wenn es um Brände geht, der Gegenpol zu dieser Bewegung. Nun gut, zurück zu diesem Hafen. Hier heißt es Öltanker, Containerschiffe und Trockenwarenschiffe, die ukrainisches Getreide hier transportiert haben, sind im größten Hafen des östlichen Mittelmeers in Iskrendum in Feuer geraten. Und hier wird dann eben noch ein Kommentar abgegeben. Verdächtige Explosionen, ein verdächtiges Erdbeben und nun dieses Feuer. Es gibt nur eine Erklärung. Die Türkei steht unter Attacke. Aber hier wird Russland wohl als der Angreifende angesehen. Das sieht nicht jeder so, ich sag's mal so. Nun gut, Stu Peters, ein durchaus gern kritisierter Journalist aus den Vereinigten Staaten, sieht die Sachlage auch hier relativ klar. Syrien, es war kein Erdbeben, es war eine Waffe. Auch das, Vermutungen, die ich in meiner letzten Sendung bereits dokumentiert habe. Und ja, es hat sich wirklich erhärtet. Ein gewisser Verdacht kommt hier bei vielen, vielen Stimmen weltweit auf. Hier heißt es, die Amerikaner sollen ihre Hände von den Türken nehmen. Und es gab ja durchaus im Vorfeld, auch das habe ich schon angedeutet, eine gewisse angespannte Situation zwischen der Türkei und anderen NATO-Staaten, natürlich allen voran die USA. Erdogan droht den USA, ihr werdet den Preis bezahlen. Ärger in der NATO, heißt es hier in einem Ticker vom 4.2. Erdogan wirft den USA vor, ihre Versprechen beim Thema Kampfjets gegenüber der Türkei nicht einzulösen. Jetzt droht der türkische Präsident mit neuen Bündnissen. US-Kampfjets nur bei NATO-Zustimmung. Eine Gruppe von US-Senatoren macht den Verkauf von Kampfjets an die Türkei von der geplanten NATO-Erweiterung abhängig. Sollte Ankara den Beitritt von Schweden und Finnland blockieren, würde das Geschäft in Frage gestellt. Muss kein Motiv sein, aber wir haben hier eine gewisse Gemengelage gesehen und wie gesagt, um das müssen sich andere kümmern, wer hier eventuell schuldig gemacht werden darf. Es handelt sich ja offiziell tatsächlich weiterhin um ein natürlich vorkommendes Erdbeben, auch wenn vieles, vieles dagegen spricht. Ja, der türkische Präsident sagt, dass es keinen Support gibt für den NATO-Beitritt der Schweden. Auch das hat ja, wie gesagt, letzten Wochen und Monate immer wieder für Ärger gesorgt. Und der ein oder andere Betrachter hat schon gefordert, die Türkei entsprechend zu bestrafen. Der türkische Sultanpräsident sollte bestraft werden für seine Feindlichkeit gegenüber dem Westen, sagt ein Kolumnist des Observers aus Großbritannien. Hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Dann haben wir die Vorkommnisse in der letzten Woche. Nach Terrorwarnung heißt es hier. Türkei bestellt auch deutschen Botschafter ein. Die Regierung Ankara hat wegen jüngster Warnungen vor möglichen Terroranschlägen in der Türkei auch den deutschen Botschafter einbestellt. Das Auswärtige Amt hat das deutsche Generalkonsulat dann in Istanbul für einen Tag geschlossen. Grund ist die Angst vor Anschlägen, nachdem ein schwedischer Rechtsextremist einen Koran vor einer türkischen Botschaft verbrannt hatte. Deutsche Bürger sollen die Gegend natürlich möglichst meiden. Hat man mit Sicherheit nicht. Ihr wisst schon, alles geht hier mit Sicherheit mit rechten Dingen zu. Auch die Schweiz und neun andere Länder, also insgesamt neun Länder, haben ihre Botschaften bzw. Konsulate geschlossen. Gefahr eines Terroranschlags. Schweiz schließt Botschaft in der Türkei. Ja, angesichts der Geschehnisse hier knapp eine Woche später macht das Ganze natürlich einen gewissen Eindruck. Und ja, die Türkei lädt eben neun westliche Botschafter vor wegen diesen von ihnen ausgegebenen Sicherheitsbedenken. So, ganz interessanter Artikel auch hier, ursprünglich von Al Jazeera. Keine Beweise für von westlichen Nationen zu diesen Terroranschlägen, eben nachdem die Konsulate geschlossen worden sind. Also, die Türkei sagt, dass westliche Nationen, unter anderem die Vereinigten Staaten und Deutschland, keine Informationen veröffentlicht haben, die ihre Beschuldigungen bestärken würden, dass Sicherheitsbedrohungen aufgetreten sind, was eben dazu geführt hat, die Botschaften in der Türkei zu schließen. Ja, ich lasse es so stehen. Wie gesagt, war natürlich ein herber Vorwurf, wenn man hier ja, den Botschaften dieser Länder unterstellen würde, dass man eventuell im Voraus schon gewusst hat, was hier kommt und entsprechend ja, das Personal zurückgezogen hat. Hat nichts miteinander zu tun, mit Sicherheit. So, wir blicken auf andere Verdächte. Verdachtsmomente, sagt man dann, glaube ich, im Mainstream. Dann wird darüber diskutiert, ob die schlechte Qualität der Häuser in der Türkei hier dafür verantwortlich waren, dass so viele Menschen unter den Trümmern begraben wurden. Trümmerhäuser schüren bitteren Verdacht. Ja, Ankara hätte 2004 bereits die Standards beim Bauen anheben sollen. Ja, doch womöglich wurden sie nicht überall eingehalten. Menschliches Versagen. Der Grund für vieles sehr angenehm. Und ja, dann gibt es noch die Geschichte über ein Atomkraftwerk, das nun neu in der Türkei gebaut werden soll und ja, entsprechend in einer Erdbebenzone eben stehen soll. So. Nun blicken wir auf diese, ja, in den sozialen Medien vielfach diskutiert. Auf Twitter hat Harp sogar getrendet. Ja, diese Theorie über Harp, wie es beim einen oder anderen heißt, die das noch für eine Theorie halten. Hier heißt es. Bei erdbebennews.de Verschwörungsmythos Harp wurde die Türkei angegriffen. Erdbeben sind ein gefährliches und beängstigendes Naturereignis. Wie nicht zuletzt die heutigen Ereignisse in Syrien und der Türkei zeigten, können von ihnen katastrophale Auswirkungen mit vielen Todesopfern ausgehen. Und dort, wo Menschen Angst haben, sind Verschwörungsmythen oft nicht weit. So ist die Harp-Theorie seit Jahren einer der beliebtesten Sagen an Facebook-Stammtischen. Und auch heute kochen die Diskussionen wieder hoch. Hat die USA die Türkei und Syrien mit einer Erdbebenwaffe angegriffen? Wie gesagt, auch hier gilt es, sich die eigenen Gedanken zu machen. Und ja, sich das eigene Bild zu kreieren. Wir haben immer wieder Tweets gesehen, vor allem dieses Leuchten in der Luft vor dem Erdbeben, das sorgt bei vielen für Rätselraten. Ja, hier wird davon gesprochen, dass eben dieses Leuchten bei keinem natürlichen Erdbeben vorkommen kann. Und auch hier wird auf Harp geschlossen von diesem türkischen Betrachter. Ja, die Tweets nach dem Erdbeben, ja, für den einen oder anderen durchaus mit Konsequenzen behaftet. Die Türkei hat 4 Personen wegen Social Media Posts über das Erdbeben verhaftet. Sie sollen provokativ gewesen sein und, ja, eine Panik wohl ausgelöst haben, beziehungsweise hätten eine Panik auslösen können, so rum. So, auch diese Wolke, die da letzte Woche über der Türkei aufgetaucht ist, lässt den einen oder anderen Schlussfolgern, dass die Türkei nur mit Harp angegriffen wurde. Der ein oder andere kann sich an den 11. September natürlich erinnern. Die allerwenigsten wissen überhaupt, dass es am 11. September 2001 einen Hurrikan gab, der eigentlich auf direktem Weg vom Atlantik auf New York City war. Und dann kurz bevor er die Küste erreicht hat, eben abgedreht ist, glaube ich, Richtung Norden abgedreht ist, aber das US-Festland niemals berührt hat. Und ja, der eine oder andere spricht davon, dass diese Kräfte ja in der Atmosphäre eben dazu genutzt werden können, wirklich ja gewisse Waffen eventuell zu verstärken oder überhaupt einsetzen zu können, möglich zu machen. Ich kenne mich da absolut nicht aus, wie gesagt, da kann man nur spekulieren. Aber ja, schaut es euch an, das Ganze in zeitlicher oder im zeitlichen Verhältnis mit diesem Erdbeben wirft natürlich auch gewisse Fragen auf. Ja, dann noch eine Betrachtung vom National Geographic über diese Lichter. Und ja, ganz klar, es sind Erdbebenlichter. Hier werden sie erklärt. Mysteriöse Lichter, die in den Tagen oder Stunden rund um ein Erdbeben in den Lüften tanzen, ja, zeigen unterschiedliche Formen und Farben. Also alles wohl ganz natürlich, hat nichts mit irgendwelchen, ja, Eingriffen zu tun, auch ganz sicher. Auch hier kann man sich ganz sicher sein. Nun gut, dann ein Thread. Einige Fakten überhaupt, kann sich jeder anschauen. Wie gesagt, alle Links wie immer auf meiner Homepage verbindet.de und hier einmal ausgeschrieben am High Frequency Active Auroral Research Program, kurz HARP. Ja, das F fehlt dann wohl noch für das Frequency. Ja, ich denke, viele, viele haben sich bereits mit diesem Thema beschäftigt und ja, eventuell dürfen wir da auch eine gewisse Aufarbeitung nun erwarten. Wir werden sehen. Dass das Ganze natürlich eine Verschwörungstheorie ist, auch das muss noch kurz gezeigt werden. Das Wetter kontrollieren die Limitierungen der HARP-Verschwörungstheorie. Ja, das lasse ich so stehen. Wie gesagt, ich will hier keine Meinung vorgeben, sondern ich möchte, dass sich jeder Einzelne selbst mit den Themen auseinandersetzt und sich dann sein eigenes Bild macht. Ein weiterer Mainstream-Artikel, hier heißt es, die US Air Force hat Gottes Strahlen entwickelt. Sie können mit der Kraft einer nuklearen oder einer Atombombe zerstören, allerdings ohne hier radioaktive Strahlung freizusetzen. Auch das darf man einfach mal so im Raum stehen lassen. Und hier die schon angesprochene Erdbebenmaschine von Nikola Tesla. Ein Beitrag von ZDF Info aus dem Jahr, 2010. Auch nicht so wichtig. Also gewisse Thematiken werden hier durchaus schon angesprochen, auch im Mainstream. Und das zeigt, dass diese Beschuldigung, diese Vermutung, dass sie HARP eingesetzt wurde, nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Ich sag's mal so. Ja, auch der Spiegel schreibt hier in einem Artikel aus dem Jahr 1996 von Erdbeben als Waffe. Lass ich einfach mal ebenfalls so ruhen. Ja, wie gesagt, auch im Mainstream stellt man sich schon die ein oder andere Frage. Wir haben eine Erdbebenserie, was ungewöhnlich ist. Eventuell, ja, ist ja der Klimawandel dran schuld. Und bei der ARD, bei der Tagesschau heißt es, die Platten sind noch nicht zur Ruhe gekommen. Eventuell steht ja der größte Schlag noch an und da haben wir auch ja noch gleich eine entsprechende Meldung dazu. So, Elon Musk hat sich ja schon angeboten, hier sein Starlink-System in der Ukraine, in der Türkei freizuschalten, sobald Erdogan hier grünes Licht gibt. Allerdings hat er das nicht getan. Und so wurde das Angebot von Elon Musk, hier Starlink zu schicken, von der türkischen Regierung abgelehnt. Ja, es gab in den ersten Stunden nach den Erdbeben in Syrien und der Türkei Tsunami-Warnungen, auch in Italien, die haben allerdings zurückgenommen, ist auch nichts derartiges dann passiert. Und ja, damit noch ein Blick auf die nächsten Tage. Auch hier haben wir ja wieder eine Ankündigung. Die letzte Chance, eine Warnung. Wissenschaftler erwartet schweres Beben in Istanbul. Die Erdbebenserie in der Osttürkei ist ein Weckruf auch für den Westen des Landes. Seismologen warnen vor einer drohenden Bebenkatastrophe in der Megacity Istanbul. Prognosen rechnen mit bis zu 100.000 Toten. Ihr merkt, wir sind in eine neue Phase übergegangen. Ich denke, das wird medial aufgebaut und hoffen wir mal, dass diese Form der öffentlichen Darstellung ein Einzelfall bleiben wird und dass wir hier nicht die völlige Zerstörung weltweit miterleben müssen. Wie gesagt, ich bleibe da weiter optimistisch. Allerdings, ja, fühlt man natürlich auch mit. Ich bin es auch nicht gegen alles gefeit. Und ja, mir tun einfach die Menschen dort unten leid. Und ja, was soll man groß sagen? Ich kann ja auch einfach noch weitermachen und versuchen es einigermaßen mit der angemessenen Pietät zu tun. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gewisse Dinge auch immer wieder aufzeigen, was durchaus mit Fettnäpfchen behaftet ist, aber hilft auch nun mal nichts. Wir haben weitere Meldungen, allerdings geht es in diesem Fall nicht um die Türkei, sondern um Haiti. Hier wird die Frage gestellt, wurden Haiti, der Libanon und nun die Türkei, also ein älteres Erdbeben in der Türkei, wird hier angedacht, wurden diese drei Länder durch ein menschengemachtes Erdbeben zerstört, das mit der HARP-Technologie eben ausgelöst wurde. Also diese Verschwörungstheorie in Anführungszeichen. Ja, hält sich schon seit längerem hartnäckig. Hab eine Attacke auf Haiti. Schauen wir es uns doch einfach hier im Original an. Ist nicht erreichbar, klar. Na gut, wir haben noch einen Artikel dabei. Ja, nee, hier geht es wieder um Haiti. Und ja, wir haben auch jetzt über die Türkei gewisse Vorwürfe gehört, dass da schon wieder Dinge passiert sind, die ja uns zu einer ganz anderen Thematik führen, dass dann nämlich auch Menschen unterwegs waren, die es besonders auf die Kinder abgesehen haben. Auch das Hörensagen, wie gesagt. Wir haben hier allerdings einen Artikel, der uns ja den Link zum Jahr 2010 eben bringt. Verdacht auf Kinderhandel heißt es hier. Pädophile gaben sich als Haiti-Helfer aus. Er nutzt das Leid der Kinder in Haiti aus. Ein Deutscher hat in dem zerrütteten Karibikstaat ein Waisenhaus betrieben und soll Minderjährige sexuell missbraucht haben. Zusammen mit anderen Männern schleust er mehrere Opfer vermutlich auch nach Deutschland. Das noch ein Blick in die Vergangenheit. Und ja, wenn es um Haiti geht, immer wieder die Clintons hier im Visier. Was wirklich mit den Clintons in Haiti passiert ist, das ist eine Geschichte, die man sich gerne nochmal anschauen kann. So, eine wohl weitere Verschwörungstheoretikerin, Nina Hagen, hätte es gedacht. Erdbeben künstlich erzeugt, wird hier gefragt. Hinter Japan-Katastrophe steckt die USA. Die Naturkatastrophe in Japan nehmen kein Ende. Nun melden sich die ersten Verschwörungstheoretiker zu Wort. Ganz vorne bei Nina Hagen. Hier soll es eigentlich um Fukushima gehen. Allerdings ist auch der Artikel aus dem Jahr 2017, Fukushima war 2011, glaube ich. Also, ihr merkt, ich will jetzt keine konkrete Beweisfolge präsentieren, sondern ich möchte einfach sagen, dass da gewisse Themen, gewisse Fragen im Raum sind und ja, in der Zwischenzeit sich sehr, sehr viele Leute mit diesen Technologien auseinandergesetzt haben und natürlich nun die Frage stellen und das auch öffentlich und auch anscheinend sogar im türkischen TV, ob hier eventuell kein natürlicher Ursprung der Grund gewesen sein könnte. Und wäre dem so, also wäre hier tatsächlich eine Waffe eingesetzt worden, hätte das natürlich enorme Konsequenzen, sollte das offiziell werden. Da müsste man sich dann, wie schon angesprochen, auch hier Fukushima mal ein bisschen genauer anschauen, sich Haiti ein bisschen genauer anschauen und vieles, vieles mehr. Wir werden sehen. So, ja, die internationale Hilfe ist, das muss man sagen, wie immer groß. Also auch die Spendenmarathons laufen wieder in den deutschen Fernsehsendern. Aber da wäre ich vorsichtig. Allerdings haben viele, viele Länder direkt Hilfe angeboten und auch geschickt. Und ja, die ersten tatsächlich, von denen man da gehört hat, waren die Russen. Nach verheerenden Erdbeben, Putin spricht Assad und Erdogan sein Beileid aus. Und er hat auch viele, viele russische Retter in beide Länder geschickt. Hier wird von 300 Armeesoldaten oder Soldaten gesprochen, die hier in Syrien helfen, die Zerstörungen wieder herzustellen. Also nicht Zerstörungen wieder herzustellen, sondern in den zerstörten Gebieten zu helfen. Und ja, damit schließen wir das Thema dieses Erdbebens ab. Wie gesagt, ich denke, wir werden noch einiges hören. Die Möglichkeiten, in welche Richtung es da geht, sind viele. Ich hoffe, dass da, wie gesagt, so ein großes Beben in Istanbul natürlich nicht vorkommt. Wir werden sehen. Man könnte jetzt viel spekulieren. Ich denke, man darf sich vor allem von diesem Erdbeben nicht ablenken lassen, wenn es um die Betrachtung unseres Bühnenstücks geht. Denn ich denke, es wird wohl vom einen oder anderen Schreibling ausgenutzt werden, den Blick hier eben in die Türkei zu richten und nicht dahin, wo es eigentlich in diesen Tagen viel, viel wichtiger wäre, auch nach Deutschland. So, damit kommen wir zum Ukraine-Krieg. Ist dieser bald zu Ende? Wird gefragt. Ex-General glaubt, Putin will Rat der Geschichte zurückdrehen. Das ist natürlich eine hochinteressante Aussage. Viele fragen sich dann, bis wohin? Bis ins Jahr 2014, bis ins Jahr 1991, bis ins Jahr, wissen nicht, gibt es viele Jahreszahlen. die da interessant wären, vor allem wenn man in den Beginn des letzten Jahrhunderts geht, aber auch zurück, 1871 immer wieder ein großes Thema und ja, 1776 natürlich auch für viele. Eventuell sollte man das die Zeit bis ins Jahr Null zurückdrehen und dann nochmal ganz neu beginnen. Aber auch das muss sich jeder selbst für sich ausmalen. Wir blicken nach Russland. Sanktionen laufen ins Leere. Russland importierte mehr Elektronik als vor dem Krieg. Ja, wer vor allem durch die Sanktionen geschädigt worden ist, haben wir im letzten Jahr ziemlich eindrücklich bewiesen bekommen. Es sind nämlich tatsächlich, ja, wir, wie es hier im Fokus heißt, warum die US-Sanktionen nicht Putin oder Xi treffen, sondern uns. Wer hätte es gedacht? Ja, Joe Biden hat es ja vor wenigen Tagen angekündigt. Sie sollen mal abwarten, bis wir ihre Wirtschaft endgültig aus dem Land geschafft haben. So, auch Österreich hat einen gewissen politischen oder diplomatischen Wickel mit den Russen in diesen Tagen. Österreichs Souveränität verschwimmt. Putins Botschafter holt zum Verbalschlag aus. Dabei sind es doch die Österreicher, die sich da in den letzten Tagen wirklich Mühe geben. Österreich verteidigt Teilnahme Russlands an OSZE-Plenartagung. Also, normalerweise ist ja alles, was gerade irgendwie nur Russisch aussieht, international verpönt. Auch gab es Forderungen, russische Sportler wieder von internationalen Wettbewerben endgültig auszuschließen. Gab es Diskussionen am Rande, habe ich das noch mitbekommen. Und ja, nicht alle Länder spielen da allerdings mit, beziehungsweise wenn man diesen westlichen Blickwinkel verlässt, sind es wahrscheinlich die wenigsten Länder weltweit, die da wirklich gegen Russland agieren. Interessanterweise gab es da einen Schwenk von China, der Türkei und den Emiraten. Sie wenden sich von Russlands Banken ab, heißt es hier. Bislang hatten Russlands Geldhäuser westliche Finanzsanktionen durch Geschäfte mit anderen Partnern ausgeglichen. Nun beugen auch diese sich den Secondary Sanctions. Ja, da gab es wohl einen Schwenk. Zum Banken kommen wir näher später noch. Auch sehr, sehr interessant, was da momentan so alles passiert. Ja, dann haben wir noch diese Meldung hier, habe ich immer wieder mal wiederholt. Der japanische Ministerpräsident Kishida möchte einen Friedensvertrag mit Putin, um hier die ungelösten Territorialfragen, zufällig geht es ja um diese Kuril Islands, zu beenden. Und wenn es um Friedensverträge geht, ja, da gibt es ja auch noch gewisse offene Fragen, wenn es ja um die Deutsche geht. Um die deutsche Frage. Donald Trump hatte da damals ja was angedeutet, als Angela Merkel ihn besucht hat, die das aber dankend abgelehnt hat. Wir werden sehen, wie sich die Geschichte in diesem Fall weiterspinnen wird. So, kommen wir wieder zu aktuellen Kriegen. Selenskyj verlängert Kriegsrecht, Einberufungen von 18 bis 60 Jahre. Selenskyj hat das Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung in der Ukraine verlängert. Es ist wohl eine Antwort auf die vermehrten Hinweise, wonach Russland bald eine militärische Großoffensive starten wird. Also sind wir gespannt, wie lange Kiew noch zu halten sein wird. Nichtsdestotrotz gibt man vor, hier alles unter Kontrolle zu haben. Mit militärischer Erfahrung, Selenskyj besetzt Einheiten an der Front neu. Man fragt sich wirklich, wo die Menschen alle noch herkommen. Böse Zungen behaupten ja, dass es nicht mehr alles reinblütige Ukrainer sind. Ich sag's mal so, sondern dass durchaus der ein oder andere ausländische Söldner eventuell unter den Streitkräften hier bereits sein könnte. Auch wohl inzwischen keine Verschwörungstheorie mehr. So, auch um die Azovskämpfer ranken sich ja Legenden. Böse Zungen besprechen hier von Neonazis. Man wehrt sich allerdings irrsinnig, wie effektiv russische Propaganda ist. Ja, Azov ist apolitisch, egal welchen Bullshit Moskau erzählt, wird hier ein ehemaliger, Kommandant des Azov-Regiments zitiert. Ja, auch hier, bitte macht euch das eigene Bild, es gibt genug Artikel vor dem Jahr 2022, die hier auch im Mainstream sehr, sehr klar machen, welche Kräfte in der Ukraine tatsächlich am Werk sind. Ich erinnere immer wieder an dieses Massaker damals in Odessa. Alles ganz normal. So, damit blicken wir zu mehr in Deutschland durchaus beliebten ukrainischen Vizeaußenminister Melnyk. Wir brauchen die Luftwaffe, die Marine. Kiew erneuert seine Forderung, auch Kampfflugzeuge zu liefern und die Marine zu unterstützen. Derweil rechnet das US-Institut für Kriegsstudien mit einer russischen Offensive am 24. Februar. Ja, da sind wir ja gespannt. Wir haben wieder ein Datum. Und ja, ganz schlimme russische Desinformation bekommen wir dann von Sputnik. Die ukrainische Armee benutzt chemische Waffen, die von Drohnen abgeworfen werden im Donbass. Ja, wer hätte es gedacht, dass die ukrainischen Kräfte hier den Weg der Genfer Konventionen verlassen haben. Aber ihr wisst, alles nur Verschwörungstheorien und ja, russische Propaganda. Würden die Ukrainer niemals tun, hier so schlimme Waffen gegen ihre eigenen Landsleute einzusetzen. So, biologische Waffen, da war doch was, auch wenn es um gewisse andere Themen geht. Wir haben es durchgehabt des Öfteren. Biologische Waffen in der Ukraine. Putin findet neuen Grund für den Krieg, heißt es hier nun bei Merkur. Ihr seht, die Dinge kommen auch vermehrt immer wieder im Mainstream. So, die Ukraine verliert die dritte Säule der Verteidigung im Donbass. Die Stadt Seversk, also egal wie man es dreht und wendet, es sieht wohl langsam endgültig so aus, wenn die Ukraine hier nicht mehr lange die Gegenwehr aufrechterhalten könnte. Unbeeindruckt von Drohungen, die Ukraine wird nach Atomschlag weiterkämpfen. Man hat allerdings hier wohl vergessen, dass ein Atomschlag schon eine recht finale Angelegenheit wohl ist und kämpfen danach eventuell gar nicht mehr notwendig sein wird. Also auch hier wird mit gewissen Begrifflichkeiten mal wieder gespielt, um die Angst hochzuhalten. Und ja, Angst vor dem Atomschlag, auch hier das Thema bei der Bild-Zeitung, das sagt Pistorius. Ja, Pistorius hat hier Paul Panzer besucht, Paul Ronsheimer in der Ukraine und einen Überraschungsbesuch gemacht. Pistorius überraschend in Kiew. Panzerverbände von zentraler Bedeutung. Die erste Reise von Verteidigungsminister Pistorius geht nach Kiew. In der Tasche die Zusage für neue Panzerlieferungen und die Hoffnung, dass Moskau doch bald verhandeln will. Unglaublich. Und ja, diese Genehmigung hier nochmal schwarz auf weiß. Bundesregierung genehmigt Lieferung von 178 Leopard 1 Panzern. Also nicht die Leopard 2, die etwas moderner sind, sondern böse zum Sprechen hier von dem Schrott, der nun nach Osten transferiert wird, um dort entsprechend eingesammelt zu werden. Ja, allerdings hat man sich hier wohl damit eindeutig die Finger entsprechend beschmutzt. Und hier heißt es vom linken Fraktionschef Dietmar Bartsch, Panzerharakiri macht Deutschland zur Kriegspartei. Da ist man sich inzwischen in vielen Kreisen einig und ich denke auch in Moskau wird das ähnlich gesehen werden. Und von Wolfgang Bittner, wir sind im Kriegsmodus. Der Kanzler schickt bereits Panzer, nun will Kiew Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen. Die Weltuntergangsuhr, so der Autor Wolfgang Bittner, steht auf 90 Sekunden vor Mitternacht. Ja, aber auch das schon länger inzwischen. Sind es wahrscheinlich keine 90 Sekunden mehr. Ja, und während hier die Welt am Rande eines dritten Weltkrieges steht, ich sehe das ein bisschen anders, wie gesagt, aber die offizielle Betrachtungsweise dürfte wohl dieser recht ähnlich sein, haben wir eine deutsche Außenministerin, die ganz offensichtlich Teil eines Faschingsvereins ist. Kann man wohl einfach so stehen lassen. Sie witzelt über ihre Rolle, über die Panzer, die hier in die Ukraine gesandt werden und andere Dinge. Sie wollte sich als Leopard verkleiden, aber hatte Sorge vor dem Kanzler, heißt es hier. In Aachen hat Außenministerin Annalena Baerbock den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen. Jetzt wird sie in den sozialen Medien diskutiert, ob ihre Kanzlerwitze übertrieben waren. Ja, es wird einfach ziemlich offensichtlich, dass sie hier überhaupt nicht weiß, mit wem sie spielt und welche Ausmaße ihr Handeln hat. Wie gesagt, alles ein Karnevalsverein. Und da haben wir noch die von vielen als Kriegstreiberin benannte Strack-Zimmermann. Treibt's ein Nazi-Prinz zu wild? Als Strack-Zimmermann loslegt, erstarrt Merz Gesicht. Von diesen Menschen wird Deutschland vermeintlich geführt. Wohin sehen die Menschen inzwischen? Aber ja, wenn es wenigstens ernst zu nehmen wäre, das Ganze, würden sich vielleicht viele leichter tun, hier den Niedergang zu akzeptieren. Aber diese ja, Clownshow, die uns da präsentiert wird, angesichts der durchaus bestehenden, wahrhaftigen Ernsthaftigkeit in diesen Tagen, ist schon äußerst, äußerst auffallend. Ja, man könnte so weitermachen mit der deutschen elitären Politikrede, Riege. Fast jede zweite Faeser-Dienstreise führt nach Hessen. Sie betreibt ein bisschen Wahlkampf. Nebenbei Innenministerin sein ist ja nicht allzu zeitintensiv, wie es scheint. Vizekanzler Habeck muss in den USA sein Ministerium oder in einem US-Ministerium seinen Ausweis vorzeigen. Auch hier geht die Vorführung weiter. Da wird ein bisschen gestritten rund um das amerikanische Subventionspaket. Man bettelt sich. Also man möchte sich darin übertrumpfen, die ganze Klimapolitik derart zu subventionieren, dass andere Wirtschaftszweige eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig wären. Das zeigt sich zum Beispiel am Elektroauto, wie weit es getrieben wurde und zu welch großartigen Erfolgen das führt. Alles, was subventioniert wird, kann laut Definition von alleine nicht überleben. Und ja, das erklärt meines Erachtens alles zu diesem ganzen Subventionswahnsinn innerhalb der Vereinigten Staaten, aber auch der EU. Da geht es nicht nur um Elektromobilität und diesen ganzen Klimawahnsinn, sondern auch um die Frage in Landwirtschaft, auch in anderen Gebieten zeigt sich immer wieder, wie hier gewisse Ideologien dafür sorgen, dass vermeintliche Technologien gefördert werden, um die Welt besser zu machen. Und genau das Gegenteil davon eintritt. Aber da will ich so ein bisschen abschweifen. Und ja, allen, oder zu guter Letzt haben wir noch unseren lieben Kanzler Scholz. Suche noch Antwort im US-Subventionsstreit, heißt es hier. Beim EU-Sondergipfel am Donnerstag und Freitag wird es neben der Migrationspolitik vor allem um eine europäische Antwort auf das US-Subventionsprogramm geben. Kanzler Scholz wird sich dazu heute im Bundestag erklären. Schauen wir uns das nächste Mal an. Wir machen weiter und blicken noch ein bisschen auf diese Panzerlieferungen. Wir haben schon gesehen, dass die deutschen Straßen und Brücken eventuell nicht mehr die ganz großen Panzerkolonnen aushalten würden. Und ähnlich sieht es wohl in der Ukraine aus. Hier ist es das Gewicht von NATO. Von NATO-Panzern. So rum. Reiner Versprecher. Wirklich. Also, das reine Gewicht von NATO-Panzern könnte ein Problem in der Ukraine darstellen. Die russischen Panzer sind wohl ein bisschen leichter, die machen die Brücken nicht sofort kaputt und können drüber fahren. Für die NATO-Panzer sieht es eventuell schon ein bisschen anders aus. Auch das zeigt man mal wieder, wie aussichtslos dieser ganze Zirkus ist. So, die Russen machen weiter mit ihren Aussagen, dass jegliche Panzer und andere Waffenlieferungen aus dem Westen hier den Krieg zum Eskalieren bringen könnte. Die Russen sagen, dass die westliche, habe ich schon übersetzt im Endeffekt, diese Überschrift. Und hier heißt es bei der Zevener Zeitung, die hatten wir noch nie, oder? Aus London heißt es hier, Russland kommt bei Offensiven in der Ukraine nicht voran. Ja, liegt wohl unter anderem auch an dem enormen Aufwand, der hier eben betrieben wird, um die Ukraine weiterhin militärisch und auch so am Leben zu halten. So, und dann eine überraschende Reise nach Großbritannien von Wladimir Zelensky. Soll dort sogar Prinz Charles, König Charles heißt er inzwischen, treffen. Ja. Lass mal so stehen, was macht Volodymyr in London, fragt sich der eine oder andere. Und immer wieder, diese Bilder aus dem Jahr 2017, irgendwie wirkte er damals noch ein bisschen anders, bisschen frischer, jugendlicher. Ich weiß nicht, ob er noch derselbe ist. Also, ich spreche von Zelensky. Und hier ist es nun die Basis der Republikaner. Können sich langsam ebenfalls dafür erwärmen, den Russen ukrainisches Territorium zuzusprechen. Da gab es ja das Angebot der 20%, das von beiden Seiten abgelehnt wurde. Nun gut, Ja, bleiben wir in den Vereinigten Staaten. Neue Friedensbewegung in den USA fordert keinen einzigen Cent mehr für den Krieg in der Ukraine. Eventuell hat man auch bald keinen einzigen Cent mehr, aber das steht auf einem anderen Blatt, sage ich mal. Und ja, damit zum nächsten großen Thema, der Ballon aus China. Also diese Dinge, die da seit dem Wochenende passieren, sind durchaus ja von einer gewissen anderen Qualität, sage ich mal. Also vor allem das Erdbeben und auch ja dieser Wetterballon, der ja, es ebenfalls geschafft hat, die Aufmerksamkeit komplett auf sich zu lenken. Wie gesagt, das ja, oder der Vorwurf der Ablenkung durchaus einer, den man sich genauer anschauen könnte. Und ja, wir schauen uns an, was da noch präsentiert werden wird. China hat auf alle Fälle am Tag des Abschusses den Anruf des Pentagon-Chefs abgelehnt. Also da war man wohl ein bisschen beleidigt. Und das Ganze sieht nun mehr und mehr ja, als Beginn einer neuen Eiszeit zwischen China und den USA aus. Der neue Kalte Krieg ist längst im Gange, heißt es hier. Und ja, aus einem kalten Krieg kann theoretisch auch ein heißer werden. Wird der Ballonzopf zum heißen Krieg, wird jetzt hier bei der Bild-Zeitung gefragt. Also, ihr merkt, die Tonlage wird allgemein rauer. Und wenn wir uns die weltweite Gemengelage so anschauen, ja, fehlt nicht viel, um hier wirklich eine tatsächliche größere Eskalation auslösen zu können. Wie gesagt, man muss es immer unter verschiedenen Aspekten betrachten. Vor allem, dass eine militärische Kontrolle in dieser Situation durchaus etwas sehr, sehr Grundlegendes sein dürfte. Und diese Kontrolle, die wir da eventuell in Zukunft betrachten dürfen, eventuell auch einen gewissen Deckmantel braucht. Ich sage das mal so. Und ja, ein Krieg, eine militärische Eskalation könnte natürlich ein solcher Deckmantel sein. Lasse ich ebenfalls so im Raum stehen. Die USA haben untersucht, ob explosive Stoffe an diesem chinesischen Ballon zu finden waren. Man hat das Ding nun aus dem Meer geschifft. Es wird nicht mehr nach China geliefert werden, so die Aussage. Und ja, man hat hier in der Vergangenheit durchaus schon gewisse Vorfälle gehabt, die dazu geführt haben, dass man hier durchaus so dünnhäutig reagiert hat. Die Chinesen haben wohl im Jahr 2018 schon einen Ballon getestet, der 3 Überschallraketen an Bord gehabt hat. Also eventuell gingen die Befürchtungen in den Vereinigten Staaten dort in diese Richtung. Und ja, wie gesagt, das wäre natürlich auch eine gewisse Eskalation, wenn hier ja, über den USA ein chinesischer Ballon mit gewissen Waffen bestückt worden wäre, um ja, hier eventuell einen Angriff zu fahren. Was nicht passiert ist, es deutet vieles darauf hin, dass es sich wirklich um reine Spionagetätigkeit gehandelt hat. Wer weiß es schon, wirklich, außer die Chinesen natürlich. So, Nordkorea intensiviert nun seine militärischen Übungen. Auch das deutet natürlich an, dass hier gewisse Dinge vorbereitet werden. Der Iran präsentiert Untergrundbasen für Kampfjets. Auch hier gibt es nichts zu sehen. Und ja, allgemein halten es in diesen Tagen viele mit Guterres. Die Welt zieht mit offenen Augen in einen größeren Krieg. Wie gesagt, die Vorzeichen deuten sehr wohl darauf hin. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass, oder kann man sagen, dass der große Krieg schon ausgefallen ist, als Trump 2016 an die Macht gekommen ist. Und seitdem sieht es wohl so aus, als wenn er und seine Verbündeten die Dinge gehörig, aber wirklich gehörig unter Kontrolle haben. Und das schließt meines Erachtens einen wirklich ja, lebenszerstörenden großen Dritten Weltkrieg aus. Wir werden sehen. So, ja. Bei Telepolis heißt es, Washington bläst die China-Ballondrohung künstlich auf. Also wie gesagt, man kann der Meinung sein, es ist nicht mehr als ein Ballon. Auf der anderen Seite, ja, gehen theoretisch natürlich schon gewisse Bedrohungen davon aus. Aber nun ist er ja geplatzt, wurde abgeschossen. Und ja, man kann sich mit anderen Themen beschäftigen. Unter anderem andere eventuell sogar paranormale Luftphänomene. Ex-US-Pilot behauptet, paranormale Luftphänomene über US-Stützpunkten gesichtet zu haben. Die Amerikaner werden doch nicht selbst gewisse UFOs entwickelt haben. Kaum vorstellbar. So, auch der Ballon in Kolumbien stammt aus China. Auch hier gibt es einen Vorwurf der Spionage, wie es hier bei der Tagesschau heißt. Und ja, man hat sich entschuldigt. China entschuldigt sich für Ballon über Costa Rica. Ja, die chinesische Botschaft in dem mittelamerikanischen Land entschuldigt sich für den Vorfall. Der Ballon sei aufgrund der Wetterverhältnisse vom Kurs abgekommen, heißt es. Ich finde es lustig, dass man sich bei Costa Rica entschuldigt, bei den Amerikanern aber nicht. So, dann nochmal zurück zu den Russen. Der Außenpräsident, ein Schmarrn erzähle ich heute. Der Außenminister Lavrov ist ja momentan auf Afrika-Reise, viel kritisiert natürlich. Und ja, er ruft nun dazu auf oder er bietet nun Hilfe an für den Kampf gegen Dschihadismus in Westafrika. Da gibt es halt böse Zungen, dass diese Splittergruppen, sage ich mal, durchaus einen gewissen westlichen Ursprung haben. Ich deute es mal so an, die Agenturen mit den drei Buchstaben. Wir bleiben in Westafrika im weitesten Sinne. Kann man, ja, nicht mehr ganz Westafrika, Nigeria. Aber durchaus in der Region. Entführung durch Boko Haram. Mindestens 25.000 Menschen in Nigeria vermisst. Ja, in Nigeria werden mindestens 35.000 Menschen vermisst, darunter 14.000 Kinder. So viele wie nirgends sonst in Afrika. Hauptverantwortlich ist die Terrorgruppe Boko Haram. Die Regierung will nun reagieren mit einer Datenbank. Ja. Und damit blicken wir auf eine Aussage des Papstes. Fordert hier ziemlich überraschend Hände weg von Afrika. Der Papst verurteilt die ausländische Plünderung des Kongos. Hat nichts mit irgendwelchen Energiewenden natürlich zu tun. Unser Koltan wird ganz umweltfreundlich abgebaut. Macht euch keine Sorgen. So, wir bleiben allerdings in Afrika, blicken zurück nach Nigeria. Nigeria ohne Cash heißt es hier. Verzweifelte Bankkunden ziehen sich aus. Verzweifelte Menschen kämpfen in Massenschlägereien um den Zugang zu Geld und protestieren nackt in den Banken. In Nigeria herrscht chaotische Zustände, nachdem die Regierung das alte Geld aus dem Verkehr zog und nicht genügend neues Bargeld ausstellt. Man möchte hier wohl ebenfalls gewisse CBDCs einführen. Und ja, hier zeigt sich, wie die Menschen darauf reagieren. Und das wird international durchaus beäugt. Nigerias Versuch, seine Währung auszutauschen, verläuft im Chaos. Bleiben wir noch kurz. Ja, es ist ein Thema, das jetzt nicht in diesem Fall in Afrika stattfindet, aber ja, über den Bergbau haben wir ja bereits gesprochen, im Kongo zum Beispiel. Und hier ist es nun die Newquest Mining Company erhält ein Angebot, ein Übernahmeangebot im Wert von 17 Milliarden US-Dollar von Newmont. Lass ich so stehen. Ganz einfach. Und ja, wir kommen zurück zu der Thematik einer gewissen Umstellung im Währungsbereich und blicken in den Irak, wo es sich seit Jahren gewisse Gerüchte hartnäckig halten und in den letzten Tagen durchaus einiges in Schwung gekommen ist. Der Irak, bewertet seine Währung neu und das ganze Wochen, nachdem man den Chef der Zentralbank entlassen hat. So, es gilt nun ein Tauschkurs von 1.300:1 zum US-Dollar und ja, das nicht das, was der eine oder andere erwartet hat, aber deutet Gewisses an. Ich kann das nur so ganz kryptisch formulieren. Sorry. Ja, auch Großbritannien erwägt die Einführung einer digitalen Währung. Und ja, im Euroraum wird Ähnliches ja geplant schon seit langem. Allerdings gibt es da jetzt überraschende Gegenwehr. Digitale Euro, Banken fordern Obergrenzen für jeden Bürger. Deutschlands Finanzinstitute stellen sich überraschend deutlich gegen die derzeitigen Pläne der EZB für einen digitalen Euro. Sie fürchten im Krisenfall Bankruns, wie wir jetzt in Nigeria gesehen, auf das Zentralbankgeld und fordern Obergrenzen für jeden Bürger. Ja, schön, die gute alte Bargeld Obergrenze. So, und damit blicken wir noch in die Vereinigten Staaten. Der CEO von Amerikas zweitgrößter Bank, Bank of America, bereitet sich für einen möglichen Staatsbankrott der USA vor. Also auch hier kündigt sich weiterhin Großes an, ohne dass hier der große Schlag tatsächlich schon öffentlich geworden ist. Und ja, nochmal kurz zurück nach Nigeria. Nigerianische Geldautomaten laufen oder sind leer, nachdem hier eben die Währung geswitcht wurde. Das eine Blaupause eventuell für das, was in vielen, vielen anderen Ländern auch passieren würde. Und ein Bank One ist eventuell der Worst Case für das Finanzsystem, da den Bürgern sehr, sehr schnell auffallen würde, dass hier einiges schlicht und ergreifend aus der Luft gegriffen ist. So, es ist jetzt so, ich glaube, das ist das erste Mal, ich habe ein bisschen zeitlichen Druck und muss daher die Sendung unterbrechen. Ich werde die jetzt hochladen und den Rest der Geschichte heute Abend erzählen. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Da kann ich da auch wieder das eine oder andere Aktuelle mit dazu nehmen. Und ja, ab und zu hilft es nichts. Ich hoffe, dass ich das heute Abend nachliefern kann, beziehungsweise morgen in der Früh. Jetzt muss ich allerdings zu einem wichtigeren Termin. Nichts Tragisches, aber ja, Termin ist halt Termin. Nun gut. Alles Liebe wünsche ich euch. Sehr überraschend jetzt. Der Abbruch. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich gelobe, in wenigen Stunden, aller spätestens, morgen gleich in der Früh, das nächste Video, den zweiten Teil dieser Sendung zu präsentieren. Bis dahin, alles Liebe, macht es gut und bleibt entspannt, lasst euch von diesem ganzen Wahnsinn nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen. Alles Liebe, der Sunny ist draußen.